Ecken-Philosophen. Der Talk von und mit Ralf Friedrichs und seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen, bei den FC-Thekenphilosophen, die sich natürlich wieder mit den Leistungen des 1. FC Köln auseinandersetzen, mit dem, was passiert ist in der Woche. War ja eine ganze Menge. Also wir sind unseren Torhüter los, das große Talent, leider. Andere sagen, ja herrlich, kommt Geld rein. Wir fragen heute mal die Experten, wie die dazu stehen, auch zum Spiel gegen Elversberg. Da begrüße ich erstmalig bei uns, obwohl er schon fast 10 Jahre in der Landschaft hier in Köln unterwegs ist. Es wurde wirklich endlich Zeit. Marc Merten vom Geistblock. Marc, ganz herzliches Willkommen. Endlich hat es
Schön,
Zeit.
Dass ich da sein darf. Ja, freue mich sehr.
Wir werden intensiv auch über deine Rolle hier in Köln nachher sprechen, natürlich aber auch über den FC. Und da haben wir natürlich einen ganz besonderen Experten, der ist nämlich der Co-Host, hat sich hier festgebissen sozusagen an der Tischkante.
An dir.
Julian Witzel, Sportjournalist, wieder ein herzliches Willkommen auch an dich, auch wenn du beim Tippspiel genau wie ich versagt hast.
Versagt nicht. Ich habe zumindest einen Sieg getippt.
Das stimmt. Ja.
Du hast einen Unentschieden getippt.
Ja, also dann habe ich noch mehr versagt,
ja.
Gebe ich zu.
Ja, ja, das ist wieder schön, mich mit reinreiten.
Ja, ich habe es versucht.
Freue mich trotzdem drauf.
Ja, freust du dich.
Ja,
das ist
klar.
Schön. Das werden wir dir verleiten. Alles kein Thema. Lass uns über das Spiel reden. Also Elversberg, es sind jetzt 4 Tage vergangen bald. Wir müssen jetzt, glaube ich, auch nicht mehr in die absolute Tiefenanalyse gehen. Aber zumindest, ja, ich meine, wir hatten den Start gegen den HSV. Marc, der war nicht so dolle. Nee. Was war denn jetzt wirklich besser gegen Elversberg, außer dem, dass wir gewonnen haben? Das
nicht viel, würde ich sagen. Also ich hatte nicht das Gefühl, abgesehen von den ersten 10 Minuten, dass der FC wirklich Lehren aus dem HSV-Spiel gezogen hat. Ich hatte das Gefühl, Elversberg war lange Zeit die bessere Mannschaft. Bis es so nach einer Stunde so ein kleine Veränderung beim FC gab, dass man auch das Gefühl hatte, okay, die schnuppern doch nochmal. Und dann hast du gemerkt, kam ein bisschen Druck nochmal auf, dann kam das Meiner-Tor, dann kam die Einwechslung von Lempele, die wieder viel gebracht hat, weil er einfach mit Downs zusammen ein bisschen mehr Präsenz da vorne hat. Und dann kam dann das Tor hinten raus, glücklich, sehr glücklich, würde ich sagen, denn Elversberg war lange Zeit, wie ich fand, die bessere Mannschaft. Und ich fand es bezeichnend, was Thomas Kessler danach gesagt hat, wenn man beiden Mannschaften neutrale Trikots angezogen hätte, wäre einem nicht aufgefallen, wer hier der haushohe Aufstiegsfavorit 1. FC Köln ist, zu Hause in Müngersdorf für 50.000 und wer bei allem Respekt vor Elversberg das kleine Elversberg ist. Und insofern muss man sagen, Elversberg hat super gemacht, der FC hat es nicht gut gemacht, aber der FC ist zumindest wieder zu dem zurückgekehrt, was man vor Weihnachten so hinbekommen hat. Nicht sexy, aber trotzdem irgendwie 1-0 gewinnen.
Ich habe dem Julian direkt eine Überschrift per WhatsApp geschickt. Weißt du noch, wie es
ist? Dreckiger das? Sieg, oder?
Die Rückkehr der schmutzigen Siege.
Schmutzig, okay. Schmutzig, nicht dreckig. Ja.
Absolut.
Ja. Also das war wirklich, so gesehen, echt ein schmutziger Sieg. Da kann man wirklich also als Beispiel nehmen. Ich war auch überrascht, wie sehr Elversberg nach 10 Minuten der FC gut war. Ich würde schon mal sagen, in den ersten 10 Minuten war der FC gut und dann auf einmal wie abgebrochen. Hast du eine Erklärung, warum das so...
Nee, eine Erklärung habe ich nicht. Ich würde nur noch vielleicht so ein bisschen ergänzend sagen. Ich fand, diesmal war aber auch der Gegner wirklich gut. Ich fand den HSV auch nicht gut. Ich fand Elversberg, ich fand die spielerisch auch gut. Wirklich. Also die haben wirklich ein gutes Spiel gemacht. Also sehr lange und der einzige Unterschied vielleicht zum HSV-Spiel war, dass der FC ohne Gegentor darauf gekommen ist, am Ende nochmal ein bisschen Druck zu entwickeln.
Ja, sie haben ja ein Tor kassiert, aber das ist ja zum Glück dann nicht gegeben worden. Das war... Ne, also da, es kam wirklich einiges zusammen, mal wieder für den FC. Dass es, also wir können sogar mangelndes Glück in dieser Saison nicht beklagen, oder? Also ich meine, das Abseitstor, ich sag mal nur Fußspitze, der Pfostenschuss, dann steht einer, dieser Neubauer, oder wie er heißt, dann auch alleine vom Tor. Also das war auch ein Stück weit auch ein bisschen glücklich.
Ja, also dieses Glück musst du haben und das hatten sie ja auch schon in den Wochen vorher.
Ja.
Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass jeder 1-0-Sieg total souverän war. Und nach dem Motto, ach, wir haben uns einmal getroffen und hinten passiert sowieso nichts. Grundsätzlich finde ich aber trotzdem, dass die Abwehr bis auf wenige Ausnahmen ja auch stabil steht, wenn man sich das anschaut über die ganzen Wochen, seit Schwäbe im Tor ist. Diese Dreierkette hat ja eine Grundstabilität, die ist einfach da. Und es passieren weniger Aussetzer als in den ersten 10 Spielen. Insofern, du weißt, wenn du dieses eine Tor machst, bist du sehr nah dran an einem Sieg.
Ja.
Und ich glaube, darauf verlässt sich einfach ein Großteil der Mannschaft gerade, dass das irgendwie gut geht. Und gegen den HSV, sind wir auch ehrlich, wenn Finkräfer dann nicht den Backout gehabt hätte, einem vom Strafraum her weglaufenden Spieler auf den Fuß zu stempeln, dann wäre das Ding 0-0 ausgegangen. Und dann hätte man gesagt, komm, du hast halt das eine Tor nicht gemacht, aber bist wieder zu 0 geblieben.
Ja, ja, ja.
Insofern... Trotzdem, es ist einfach nicht schön anzusehen.
Ja, Punkt. Und, aber man muss ja sagen, es ist ja nicht nur Glück, weil ich glaube, es war das sechste Tor in den letzten 10 Minuten, der zum Punkt geführt hat. Also es ist ja schon auch eine...
Das war jetzt auch individuell gut gemacht.
Ich finde natürlich, dass die innere Ruhe und das Hoffen, dass da noch irgend so ein magischer Moment kommt, der ist ja dann halbwegs... Ja, war schon, genau. Also individuelle Qualität einfach, die dafür steht. Und ich finde auch, dass die Dreierkette eine bessere Grundstabilität hat. Aber deswegen war ich ja so... fand ich es halt komisch, oder war es halt komisch, weil Elversberg hat es vorgemacht, wie es der FC vielleicht auch machen sollte, mal mit Druck und Geschwindigkeit auf die Kette zu gehen, weil da hast du gemerkt, dann schwimmen die auf einmal. Ja. So war der Pfostenschuss, so war das Gegentor, so waren noch ein, zwei Situationen gerade in der zweiten Halbzeit und dann sind sie wieder vogelwild da hinten.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn so ein Paccarade dann einrückt und versucht irgendwie defensiv irgendwas zu machen, was er ja leider ansatzweise nicht kann. Wo du ja dann vielleicht gerne mal den Finkräfe sehen würdest. Ja. Das hätte ich dann auch mal sogar, hätte ich sogar mal befürwortet, dass der dann kam, weil ich fand, der war super am Schwimmen hinten. Mhm. Und sonst ist das so eine Blaupause wie vor der Rückrunde. Also eigentlich immer dasselbe. Wir gewinnen 1-0 und die besten Spieler bei uns sind Heinz und Martel, finde ich.
Also, ja, das stimmt tatsächlich.
Wir können auch diese abbrechen.
Ja, aber so ist es ja, ne? Also zumindest seitdem Lemperle nicht mehr so komplett da ist und immer das entscheidende 1-0 macht, wie es eine Zeit lang war.
Ja, aber ich meine, das ist natürlich auch eine Qualität, dass der FC immer noch irgendwie diese Spiele auch noch gewinnt. Weil immer noch Glück ist können, ne? Das hat ein großer Trainer gesagt.
Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist so ein bisschen, der FC hat in den entscheidenden Momenten individuelle Qualität, die das Ganze dann rausreißen kann. Was mir an Elversberg imponiert hat, war, das ist ja keine Mannschaft mit hoher individueller Qualität, aber mit einer unglaublichen guten Abgestimmtheit, die Mannschaft weiß, wie sie einen Gegner knacken kann und die Abläufe stimmen einfach.
Guter Trainer, ne?
Guter Trainer, der hat das jetzt nur mal unter Beweis gestellt. Ja. Nicht, dieser ist seit 3, 4 Jahren, glaube ich, jetzt mittlerweile da und er macht einfach eine super Arbeit und du siehst die Mannschaft auch jetzt im zweiten Zweitliga-Jahr. Die ist noch besser geworden, die ist noch stabiler geworden. Das sind keine Zufälle mehr, dass die oben mitspielen.
Ja.
Und wer eine so gute, abgestimmte Mannschaft hat, der ist auch dann wiederum, auf der anderen Seite muss man ja dem FC dann auch anrechnen, ist einfach nur eine Mannschaft schwer zu knacken.
Ja.
Und der FC hat es dann durch die individuelle Qualität geschafft, denn das Tor, muss man sagen, Ljubicic, ganz schnelle Ballannahme, saubere Ballannahme und dann, der wollte ihn genau dahin haben. Und wenn du die Qualität hast, dann schießt du halt auch mal das Einzelne.
Das ist natürlich unser großes Plus, dass wir immer noch Spieler haben, die diesen Unterschied ausmachen können. Dass du diese, selbst wenn sie keinen guten Tag, ich fand Ljubicic jetzt nicht so gänzlich überragend im ganzen Spiel gesehen, aber bin ein bisschen anderer Meinung als der Kicker, der hat ihn, glaube ich, als Spieler des Spiels bewertet und eine 2 gegeben.
Da war ich auch sehr überrascht, als ich gestern das gesehen habe.
Okay, das Tor war geil, das Tor war eine 1.
Ja, aber als ich dann diese Meldung in sozialen Medien gesehen habe, erst in der 11 des Tages, habe ich gedacht, was für ein Spiel haben die denn gesehen?
Ja.
Also der war ja wieder, ich finde, die ersten 10 Minuten hat er auch mal aus dem Mittelfeld mit angetrieben. Eigentlich genau das, was wir immer so bemängelt haben, dass er halt wenig generell kam aus dem Mittelfeld. Da sprechen wir vielleicht ja später nochmal drüber.
Ja.
Und dann war er auf Tauschstation, hatte erst noch so einen schönen Schlenzer. Ich glaube, das war direkt in der ersten oder zweiten Minute, ne?
Ja, genau.
Wo sie da die fixe Balleroberung hatten. Ja, gut, und dann ist das wieder so ein Tor, wo man sieht, dass er eine ganz feine Schusstechnik hat. So ein bisschen wie gegen Dortmund damals.
Endlich,
das war ein bisschen höher, aber zumindest selbes Eck und selbe Seite.
Sah schick aus, war fein gemacht, aber ohne Zweifel ein schönes Tor und ein wichtiges Tor vor allem. Ich meine, dieses Spiel zu gewinnen, unfassbar wichtig auch. Aber was mich auch mal interessieren würde, nachdem wir jetzt Ljubicic schon hatten, wir reden gleich nochmal generell über das Mittelfeld und Verstärkungen eventuell, aber wo wir gerade bei neuen Zugängen sind, Schmid und Gazibegovic haben jetzt beide gespielt, wie haben sie dir gefallen?
Also Gazibegovic gefällt mir noch gar nicht, muss ich sagen, weder gegen den HSV noch jetzt gegen Elversberg. Ich finde ihn immer noch fehlerhaft, ich bin mir noch nicht sicher, ob es wirklich das Tempo ist, aber er ist vielleicht noch ein bisschen mit der Liga, fremdelt er noch ein bisschen. Mhm. Er muss sich einpassen. Vielleicht ist tatsächlich die Viererkette für ihn besser. Denn ich habe das Gefühl, auf dieser Schiene rechts alleine tut er sich schwer. Ich finde da Thielmann besser bisher. Aber man muss ihm auch noch Zeit geben. Mhm. Bei Schmied, glaube ich, Licht und Schatten. Also der hat ein paar Momente gehabt, da dachte ich, wie verteidigst du da gerade raus? Mhm. Und manchmal hatte ich das Gefühl, okay, der ist da, der ist zweikampfstark, der ist auch giftig. Also ich glaube, bei ihm erstes Spiel solide. Also, aber Gazibegovic bin ich noch sehr zurückhaltend.
Also ich fand gerade Schmied war so im Prinzip so ja, fast wie alle anderen FC-Spieler mit Höhen und Tiefen. Mal ein paar gute Momente, wie das bei Martel ja auch oft ist. Nicht bei Martel, ich meinte jetzt eigentlich Hübers. Wo das auch manchmal so ist, dass er dann manchmal auch vogelwild ist. Und so wirkte das auch ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir angekommen?
Ja, also Marc hat es schon, würde ich sagen, sehr gut zusammengefasst. Ich war nur ein bisschen verwundert, dass er schon sehr, sehr viel dirigiert hat. Also gut, er hat zwar in der Mitte gespielt, aber... Also so vom Auftreten her wirkt es jetzt nicht so, dass er das erste Spiel macht, wenn man dann das Spiel gesehen hat schon, aber so allein von seinem Typus her hat er schon, wirkt er auf mich als einer, der Verantwortung übernehmen will und das auch relativ schnell kundgetan hat. Und Gazibegovic, ja, ich hoffe auch, dass es ein bisschen die Anpassungsschwierigkeiten sind, weil sonst habe ich auch gerade die Bedenken, dass er echt ein Tempoproblem hat.
Ja.
Okay. Außer, dass er natürlich den er Dropkick nimmt nach der Ecke, da sieht man natürlich, dass er schon eine nette Schusstechnik hat. Ne?
Man runterstrahlen. Ne?
Ja. Also und eine Situation hat er auch noch wirklich gut abgegrätscht in der letzten Linie. Ne?
Ja, ja.
Aber und das ist halt auch wieder so schade, weil du sagst ja zu Recht, Thielmann gefällt dir da noch besser und das ist jetzt ja kein Loblied auf Thielmann, sondern einfach der Tatsache geschuldet, dass er es nicht so gut gemacht hat, finde ich. Und da war wieder dieser Wechsel, der, finde ich, schon notwendig war, aber der dann wieder so halbwegs verschenkt ist, weil ich den Thielmann eigentlich noch lieber offensive sehen möchte. Aber in dem Spiel war es gar nicht so schlecht, weil er es schon, finde ich, versucht hat anzutreiben von der Schiene mal. Ja, also warten wir mal ab.
Ja, was mir auch natürlich aufgefallen ist, wo ich mich eigentlich gefreut habe, dass Florian Kainz wieder in der Startelf stand und dann hat er gespielt und... Danach habe ich mich nicht mehr so gefreut. Also irgendwie, das war auch sehr, sehr dünner Vortrag. Ne? Was ist mit ihm los?
Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht so genau. Aber das war auch einer der Gedanken, die ich während des Spiels hatte, dass ich dachte, Kainz ist gar nicht ins Spiel gekommen. Er war komplett in der Luft gehangen. Er war fahrig. Einige ganz komische Ballverluste. Und ich hatte das Gefühl, dass er... wirklich so ganz auffällig einen Schritt zu spät gekommen ist immer wieder. Ich weiß nicht, ob er in dem Moment irgendwie das quasi, dass das ein Spiel war, bei dem er nicht richtig im Kopf da war, um diese Handlungsschnelligkeit zu haben. Die hat ihm, wie ich finde, gefehlt, defensiv wie offensiv. Aber solche Tage hast du auch einfach mal. Und dann ist in dem Fall das Problem gewesen, dass Luca Waldschmidt nicht auf der Bank saß, denn bei denen hast du ja das Gefühl, ist der eine gut drauf, ist der andere nicht gut drauf. Und da kannst du ja zumindest mal hoffen, dass einer der beiden irgendwie einen guten Tag erwischt hat. Entweder hast du also den Jungen in der Startelf oder zumindest kannst du jemanden nochmal in der 60. bringen.
Ja.
Naja, also das war tatsächlich leider nichts an dem Tag.
Nee, leider nicht. Und wo du gerade so Wechsel angesprochen hast, so generell, Thielmann kam für Gazibegovic in der 59. Lemperle für Kainz in der 76. In der Nachspielzeit kam auch Terodde. Nur drei Wechsel.
Tigges.
Terodde
habe ich. Terodde finde ich auch spannend.
Aber ja, vielleicht war er der Vater,
der es gedacht hat. Der hat sich doch letzte Woche angeboten, glaube ich, bei Sky.
Ne? Was mit Tee.
Vielleicht ist er
nee, das war Martin Hanik letzte Woche, aber davor, am Anfang der Saison, ja, sah er sich mal angeboten.
Okay.
Wahrscheinlich hatte ich das noch im Hinterkopf. Ne? Aber nee, jetzt mal ernsthaft, das sind nur drei Wechsel. Finde ich was wenig für ein Spiel, was ja jetzt erkennbar nicht so riesig gelaufen ist. Und dann habe ich nochmal geguckt, wer saß denn noch auf der Bank? Also Obig, letztes Mal, reden wir gleich drüber. Finkgräfe, Neotelle, Kujovic, Obus und Potocnik. Was sagt das aus?
In erster Linie vielleicht, dass er nicht das Vertrauen in die anderen Spieler hat, dass sie es wirklich offensiv noch richten wollen, könnten. Andererseits muss ich sagen, das hatte Marc ja eben auch gesagt, ab der 65., 70. lief es ja eigentlich dann mit dem Personal, was dann drauf war. Also ich hätte jetzt auch nicht noch einen Wechsel gebraucht.
Da hat Elversberg auch ein bisschen nachgelassen. Ich glaube, da sind die, glaube ich, auch hier mit dem Tempo.
Und halt wirklich, ich finde auch entscheidend, wirklich dieses Zwei-Spitzen-System, dass durch Lemperle Downs auch wieder besser ins Spiel kommt. Und meiner dann auch wieder ein bisschen mehr beflügelt war, weil es eigentlich genau auch diese Kombi war, die am Anfang der Saison ja so viele Chancen herausgespielt hat. Zwar alle verballert, aber zumindest super viele herausgespielt. Also das ist dann vielleicht auch mal die Überlegung für die nächsten Wochen, wenn es darum geht, wer macht's dann statt Kainz oder Waldschmidt, weil sie so wackelig sind, stell doch wieder einen Meiner dahin.
Hm. Oh ja, meiner.
Ja, aber es war am Anfang der Saison so, ne?
Ja, ja, nee, ich hatte nur, weil meiner, der hat ja ein komisches Spiel auch abgegeben.
Der hat ein komisches Spiel gemacht, aber ich finde, er hat gerade...
Ja, er hatte wichtige Momente.
Und gerade in den letzten Minuten hat man gezeigt, was er kann, was kein anderer in dem Kader kann, in diese Tiefe immer zu gehen. Und das auch noch, obwohl er 90 Minuten in den Beinen hat. Ich glaube, da hat er 3-4 Fouls noch gezogen, die letzten 5 Minuten. Und auch so einen Megasprint von 60 Metern alleine.
Ja, ja, ja. Und Sprint ist bei ihm ja dann auch wirklich schnell. Ne? Also das,
diesmal waren es über 35 km/h, glaube ich, das erste Mal in der Saison. 35,4 oder sowas. Also das ist genau, glaube ich, die Qualität, die nur ganz wenige in der Mannschaft haben, dass er wirklich bis zur 90. immer noch die Tiefe sucht, das Tempo sucht. So ist am Ende ja auch die gelb-rote Karte noch zustande gekommen, weil er zweimal hingegangen ist und gesagt hat, ich gehe jetzt an dir vorbei. Und dann wurde halt zweimal gebremst. Und ich glaube, das ist genau der Spieler, den du dann auch hinten raus halt noch brauchst. Deswegen fand ich gut, dass er nicht ausgewechselt wurde, sondern im Zweifel dann nochmal zurückgezogen wurde.
Ja.
Und ich glaube, von den Leuten, die auf der Bank saßen, war wirklich nur noch Finkräfe die Option. Denn der Rest, so schön es ist, Telle, Kujovic, Obuz und Potocnik zu lesen, und das ist der gesamte eigene Nachwuchs, ist wunderbar. Aber wir haben dann auch ein Trainingslager gesehen, seid's mir nicht böse, aber die brauchen alle noch. Mhm. Also Obuz bemerkt man immer noch, dem hängt immer noch diese Verletzung aus dem Sommer nach, dass er einfach nie wirklich in diese Saison reingekommen ist. Und Telle macht das gut, Potocnik macht das gut und wen hatten wir als letztes?
Kujovic.
Also ich glaube, da wurde auch dem Emin irgendwie nicht zu nahe zu treten, wurde der Kader aufgefüllt. Mhm. Aber die Jungs brauchen noch sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Spielpraxis, vielleicht auch mal woanders über eine Laie, bevor sie irgendwie für die FC-Profis dann wirklich eine Rolle spielen können.
Ich meine, so hat es der Strober ja auch nicht nur ungefähr, sondern eigentlich genauso gesagt vor dem HSV-Spiel. Ne? Da wurde ja auch danach gefragt, meine ich, wie sieht's aus, Telle, Kujovic. Und er hat jetzt nicht durch die Blume gesagt, dass sie noch Zeit brauchen. Also es war eigentlich... Es war schon
unter Seite geschoben und richtig deutsch gesprochen.
Ja, also und man sieht es im Training.
Das ist einfach so. Du siehst das dann auch. Ja, ja. Ja, ist schade, Finkräfe halt auch nicht mehr nach dem Fehler letzte Woche. Ich hätte ihn eigentlich gern gerade deswegen nochmal gesehen, aber ich habe ja letzte Woche, wir beide haben ja so einen kleinen internen, kleinen Fight, ne? So er bevorzugt halt Baccarada, bei mir ist es Finkräfe und ich habe halt die These, dass er einfach zu wenig Spielpraxis hat und auch deswegen die Sicherheit fehlt. Aber es gibt natürlich auch viele Argumente, das sehe ich ja auch, mein Gott, ich kann auch die Statistiken lesen, für Baccarada, wo bist du denn? Wo beißt du dich ein?
Ich bin jetzt äußern. Auch eher Team Finkräfe, muss ich sagen. Wobei, und das muss man einfach ganz klar sagen, man sieht es immer wieder, dass diese Seite Heinz, Baccarada, Meiner richtig gut funktioniert. Und das ist dann einfach eine stabile Seite mit unglaublich viel Erfahrung. Es gibt keine Spieler, die so viel Zweitligaspiele gesammelt haben wie die drei. Und da muss man einfach akzeptieren, dass die auch gut zusammen funktionieren. Das muss auch Finkräfe akzeptieren. Auch wenn man irgendwie denkt, und ich bin da ganz bei dir, eigentlich müsste der mal eine echte Chance bekommen.
Ja,
und dann kommt aber halt so ein HSV-Spiel, wo er dann auch reinkommt und man denkt, in den ersten Minuten, hey, guck mal, das ist der Finkräfe, den du haben willst. Mhm. Und dann kommt hinten raus genau diese Aktion, weshalb Struber sagt, deswegen spielt Baccarada.
Ja.
Weil Finkräfe immer wieder auch aktuell noch diese Momente hat, in dem Struber nennt das ja den Offline-Moment irgendwie. Du kannst es nicht erklären, aber das kostet dich halt dann das Spiel.
Ich habe mal irgendwo einen Spruch aufgeschnappt und mir zu eigen gemacht, dass Finkräfe der bessere Erstligaspieler ist und Baccarada der bessere Zweitligaspieler.
Großer Haken. Also bei Baccarada in der Bundesliga bin ich mir sicher, das wird nicht mehr funktionieren. Mhm. Aber Finkräfe in der Bundesliga auf jeden Fall. Und die Qualität brauchst du
dann. Und da muss ich jetzt zumindest einwenden, ich bin jetzt auch nicht komplett Team Baccarada. Aber also aus der Form geschuldet ist der ganzen Saison schon, aber die Annäherung ist jetzt schon klar, weil bei Baccarada geht es jetzt schon immer mehr weiter nach unten, finde ich. Also der offensive Moment hat jetzt nicht mehr so ganz krass viele und dadurch, dass sie jetzt auch nicht mehr so ganz offensiv agieren selber und sich so viele Chancen erspielen, bekommt er auch defensiv sehr viele Probleme und ich finde, das ist halt die krasseste Schwachstelle, die er überhaupt hat. Ich finde, er ist defensiv auch Zweitliga, unteres Zweitliganiveau, muss man sagen. Und da hakt es ja dann komplett in der Bundesliga auch alleine.
Also die Offensivkraft, die hebt ihn halt immer wieder hervor. Ne?
Genau, ich habe auch immer wieder so Momente, wenn sie dann über die Seite kommen, du weißt ja genau, wie er zum Ball Gegner geht oder wie er eben nicht hingeht oder immer dieses halb zaghaft und er letztlich dann halt auch wirklich oft brutal austanzen. Ne? Also das ist halt das, wo ich verstehen kann, da will man lieber den Finkgräber haben, aber ja.
Gut, wir werden das weiter beobachten. Momentan scheint es so zu sein, dass Paccarada letztendlich den Vortritt weiter haben wird. Das ist dann auch okay so, müssen wir akzeptieren. Er bringt ja auch zumindest temporär ja dann auch seine Leistung. Ich wollte aber noch auf was anderes zu sprechen bekommen. Tim Lemperle kam das erste Mal wieder rein. Das war auch so ein Gefühl, hinterher weiß man es ja immer besser. Hinterher kann man mal sagen, es war zu früh. Ich habe mich aber in dem Moment gefreut, dass er reinkam. Aber wenn er denn spielfit ist, dann muss man ja ihn auch bringen können. Und wenn er im Kader steht, ist er spielfit. Oder sehe ich das falsch?
Ich glaube, da gibt es tatsächlich diese haarscharfe Grenze, die sich dann irgendwann nur noch mit einem Gefühl beschreiben lässt. Ah. Also die Ärzte sagen dann, ja, dieser Spieler ist rein gesundheitlich, rein medizinisch wieder fit. Mhm. Aber du weißt, wie es bei Muskelverletzungen ist. Dann hilft dir vielleicht noch mal eine Woche auf der Tribüne zu sitzen. Die Woche hat der FC gerade nicht. Warum? Da sind wir vielleicht dann schon bei der Stürmerdiskussion, weil Christian Keller es nicht geschafft hat, wie er eigentlich angekündigt hat, zum 1.1. zum Beginn des Trainingslagers einen Mittelstürmer vorzustellen. Mhm. Und das ist das Problem, das Tim Lemperle jetzt gerade hat. Ja. Und das der FC auch hat. Also du hast diesen Stürmer nicht geholt, den du wusstest, dass du ihn brauchst. Aber wenn der da gewesen wäre, hätte man dem Tim sagen können, hör mal Junge, eine Woche kriegst du noch. Dann stehst du gegen Braunschweig, allerspätestens gegen Leverkusen, wieder in der Startelf, aber dann weißt du, du bist fit und du kannst das Vertrauen in deinen Körper haben.
Gut. Ja, ist die Frage, ist jetzt Lemperle vielleicht auch so eine Art, wie soll man sagen, Glasmuskulatur oder wie soll ich das nennen? Also Glasknochen ist ja in dem Fall falsch, aber ist er sehr verletzungsanfällig oder war es einfach immer zu früh?
Ja, in dem Fall war es ja dann auf jeden Fall zu früh, wenn danach schon wieder irgendein Signal seinerseits kam. Ne? Mhm. Also ja, ist ja gut beschrieben worden. Es ist natürlich das Grab, was man sich selber so ein bisschen geschaufelt hat, zumal dann der andere Stürmer wie Potocnik dann noch zu weit weg scheint und die anderen abgegeben wurden, was ich aber trotzdem gut heiße, muss ich jetzt auch mal klar dazu sagen, ja. Weil sonst hätte man jetzt wieder einen Adamian gesehen ab der 70.
Ja, das ja, ist halt klar. Auch. Also aber es kam ja auch nicht Tigges, der kam dann erst in der Nachspielzeit, sondern es kam halt Lemperle. Und da warst du natürlich, wie gesagt, ich als Fan erstmal froh. Dann ist es halt dann mehr oder weniger wieder schief gegangen. Ja. So, und dann Tigges spielt ja auch eine Rolle. Ich habe deinen Kommentar gelesen. Den hat man, da bin ich deiner Meinung, auch ein bisschen stark geredet. So nach dem Motto, wir haben ihn ja noch und er kommt schon seit Jahren. Aber ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Also das muss man sich doch irgendwann auch mal eingestehen, oder?
Ja, also ich glaube, Lemperle war in dem Fall tatsächlich auch ein Teil, also ein Signal von Struber, wir gehen jetzt noch auf den Sieg. Insofern fand ich das gut. Mhm. Er hätte ja auch anders wechseln können. Er hätte ja tatsächlich auch Finkgräfe bringen können zum Beispiel. Dann hätte man das umstellen müssen im System, aber es wäre möglich gewesen. Aber er hat Lemperle als Signal gebracht, um wirklich nochmal auf Sieg zu gehen. Es hat funktioniert. Dass er dann wirklich in einer der letzten Szenen irgendwie sich den Muskel vielleicht nochmal zerrt. Das ist angeblich keine richtige Zerrung, es ist keine richtige strukturelle Verletzung. Irgendwas zwickt da halt wieder. Mhm. Aber bei Tigges ist es halt wirklich so, du merkst gerade, die versuchen den Jungen nochmal stark zu reden, aber er war halt im Herbst aussortiert.
Ja.
So, und das war eigentlich das klare Zeichen neben Adamian und Dietz, dass wenn wir als 1. FC Köln einen Stürmer holen, der mit ins Trainingslager fährt, dann darf Steffen Tigges im Winter sich einen neuen Verein suchen, wenn er einen findet. So. Mhm. Und plötzlich war davon keine Rede mehr. Plötzlich hat man angefangen, weil man gemerkt hat, man kann keinen Stürmer sofort finden. Ah, vielleicht brauchen wir gar keinen, weil Steffen Tigges trainiert jetzt wieder besser. Das haben wir jetzt auch schon 13 Mal gehört.
Ja, ja.
Der Junge ist unglaublich feiner Typ, ein super Charakter, ein freundlicher, respektvoller Mensch.
Ja.
Der aber einfach auf rein sportlicher Ebene dem 1. FC Köln nicht weiterhilft. Das hat überhaupt nichts mit dem Jungen, mit der Persönlichkeit zu tun. Das ist reine sportliche Feststellung, die mittlerweile auch drei Trainer getroffen haben.
Ja, ja, und dann muss dann irgendwann auch mal eine Entscheidung getroffen werden, die dann halt auch dazu passt. Aber gut, wir kommen gleich natürlich noch zum Thema Verstärkungen, weil noch haben wir ein Transferfenster. Ich möchte das Thema Elversberg komplett abschließen jetzt mit einer letzten Frage. Zwei Spiele gesehen, HSV, Elversberg. Was sagt uns das in Anbetracht dessen, dass das Transferfenster sich so langsam schließt?
Zwei Punkte mehr als in der Hinrunde. Okay. Also voll im Soll. Ja,
vielen Dank.
Nee, ich habe ja schon so leicht polemische Stimmen gehört. Was haben die überhaupt im Trainingslager gemacht?
Er war da, er kann es uns gleich erzählen.
Ja, also, aber dann, klar ist das, die Frage kann man sich schon stellen, weil es ist halt schon so, dass das zwei Auftritte waren, wo man sagen würde, die waren auf jeden Fall unterdurchschnittlich. Und man ist mal wieder, muss man ja sagen, wie ähnlich wie am Ende der Hinrunde, wobei ich da ja mal eingekehrt habe und gesagt habe, da hatte man zumindest immer schon diese Spielkontrolle. Ich hatte zumindest ein besseres Gefühl. Also gegen Elversberg hatte ich kein gutes Gefühl.
Auch wenn das so eine Gefühlssache ist. Wir hatten in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich mal nur 38% Ballbesitz. Bis zum Ende der Halbzeit war es ein bisschen mehr, aber nicht viel. Ich glaube, nur noch 3-4% dazugekommen. Also das war erschreckend, ne, was wir da an Spielkontrolle angeblich hatten.
Also im Trainingslager fand ich die Trainingsleistungen gut. Mhm. Da hatte ich das Gefühl, die haben auch alle Bock. Was mich dann so ein bisschen hat wundern lassen, sind die beiden Testspiele gewesen. Also dann im Trainingslager, ja. Und dann unter der Woche dann noch gegen die Viktoria. Und dann haben ja auch Schuber und Keller beide gesagt, irgendwie haben einige Spieler nachgelassen im Kopf. Mhm. Und das hast du so richtig gegen den HSV und Elversberg noch nicht wieder rausgekriegt. Mhm. Ich glaube, das ist weniger quasi eine Trainingsproblematik, als dass einige Spieler irgendwie nicht 100% auf Sendung waren. Also, und das ist ein Problem, das ist, glaube ich, ganz individuell. Also da musst du halt mit jedem Spieler einzeln sprechen. Also ich glaube, dass der FC grundsätzlich weiter in dieser Phase eigentlich vom Niveau her ist, wie es vor der Winterpause war. Aber bei ein paar Spielern hat man das Gefühl, die gönnen sich Auszeiten oder sie haben welche, ohne dass man es richtig erklären kann. Daran muss man arbeiten.
Wird noch eine große Aufgabe sein für die sportliche Leitung. Also die werden da noch einiges zu tun kriegen und aber auch die Geschäftsführung wird sicher noch einiges zu tun kriegen. Da war ja gerade in den letzten Tagen, jetzt kommen wir nämlich zu dem, bevor wir dann über die eventuellen Transfers reden, müssen wir natürlich darüber reden, dass wir jetzt deutlich mehr Geld zur Verfügung haben. Und das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass Jonas Urbig, dieses riesige Talent aus Euskirchen, leider jetzt zu den Bayern geht. Oder Gott sei Dank, Win-Win, sagen viele, konnte nichts Besseres passieren. Wie siehst du es? Wie siehst du diese ganze Situation rund um diese Position, rund um Urbig?
Generell wünscht man sich natürlich, wenn man hochtalentierte Spieler hat in eigenen Reihen, dass die auch beim FC selber durchstarten und natürlich zu einer Art Marke werden. Aber dann gibt es halt die Variante B. Wenn dem nicht so ist, sollte man schon versuchen, diese bestmöglich für sich mit Gewinn zu verkaufen. Und das ist in dem Fall, glaube ich, was man so... Ich weiß ja, ich habe jetzt sehr viele Summen gehört, was jetzt wie, wo gezahlt wird. Ich sage jetzt mal, so zwischen 7 und 8 wird vielleicht stimmen.
Er weiß es nicht ganz genau.
Also auf jeden Fall ist es ein Gesamtpaket, wo ich sage, bei 1,5 Jahren Vertragslaufzeit und 0 Bundesliga-Einsätzen... Verbinden natürlich mit sehr viel Hoffnung darin, dass das klappt, aber ohne die Garantie, die hast du natürlich nie, aber trotzdem, dass sie da auch ein gewisses Risiko gehen, die Bayern, ist das für den FC aus rein finanzieller Sicht schon ein Top-Deal. Also absolut. Trotzdem wäre es natürlich schön gewesen, man hätte ihn jetzt die Saison zumindest gehalten, aber das muss man halt auch bedenken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kontakt jetzt zufällig zustande kam. Die letzten Wochen, und man muss auch sagen, wenn der jetzt die Saison zu Ende gespielt hätte, mit dem FC aufgestiegen wäre, dann wäre er trotzdem nicht teurer gewesen für die Bayern bei einem Jahr Vertragslaufzeit. Also das muss man ja auch so sehen. Und gleichzeitig hat man vielleicht noch die jetzige Nummer 1 dadurch auch noch mal ein bisschen bestärkt und gestärkt. Also ich glaube, als Gesamtpaket ist es jetzt eine Sache, gut, dass es jetzt nicht mehr den ganzen bis Sommer dieses Thema auch weitergeht, weil es zog sich jetzt schon ziemlich lange hin.
Ja.
Von daher kann man jetzt einen Haken drunter machen und alles ist gut.
Ja, was sagst du dazu? Vor allen Dingen kannst du uns jetzt nochmal die Zahlen bestätigen,
die man so hört. Ich würde mal mit zwei grundsätzlichen Fehlern anfangen. Im Sommer hat Christian Keller den Fehler gemacht, Marvin Schwäbe nicht zu verkaufen, unter allen Umständen. Nur so hättest du diese Baustelle nicht gehabt.
Ja.
In dem Moment, in dem du Marvin Schwäbe nicht verkauft hast, wusstest du, du kannst sagen, Urbig ist die Nummer 1. Beim ersten Fehler war klar, irgendwann wird diese Diskussion aufkommen. Das zweite war dann den Fehler zu machen, die Dreierkette einzuführen, ohne dass Urbig eine Chance dafür bekommt. Weil, wenn man sich die Statistiken anschaut, es ist nicht rein Marvin Schwäbe, der plötzlich überirdisch hält. Mhm. Der FC bekommt nur die Hälfte der Torschüsse mehr aufs Tor.
Ja.
Der FC hat während der Obig-Zeit den Gegnern einen Expected Goals-Wert von 1,5 gewährt. Unter Schwäbe ist es nur noch 0,75. Ja. Das ist wirklich genau die Hälfte. Das zeigt ja ganz klar, die Abwehr oder die gesamte Mannschaft macht einfach einen besseren Job. Und Obig war am Ende das wirklich das perfekte Bauernopfer.
Absolut.
Er hat doch fast keinen Fehler gemacht.
Ja.
Das Einzige, was er nicht hat, ist Erfahrung. Und die kann er nicht haben mit 21 Jahren. Naja, also unterm Strich, wenn du diese beiden Fehler nimmst, hast du jetzt gerade das Maximale rausgeholt.
Ja.
Denn du hast den Spieler verloren im Oktober, als du ihn rausgenommen hast. In dem Moment war klar, dass er sich umhören wird nach einem anderen Verein. Ihm war klar, wenn das mit Schwäbe funktioniert und nach 13-0 Spielen in Folge war, ja gut, da müssen wir nicht drüber reden.
Also ganz Deutschland redet über das größte Torwarttalent. Ja. Also
und dann muss sich Jonas Obig umgucken.
Ja.
Und das hat er getan. Die Bayern wussten, sie kriegen vielleicht eines der besten Torwarttalente Deutschlands für, naja, etwas früher als erwartet, für vielleicht etwas mehr Geld, als man im Sommer gezahlt hätte, sehe ich genauso. Und was die Zahlen angeht, also es ist gesichert, dass die Bayern erst 5 und dann 6,5 zahlen wollten, mhm, und der FC hat bei 10 angefangen zu verhandeln.
Ja.
So, und dann kann man sehen, dass man sich da irgendwo dann da geeinigt hat. So 100% genau kriegst du die Zahlen nie von allen, ja, Seiten bestätigt. Was für mich das Wichtigste ist, was ich noch nicht weiß, weil sich dazu noch niemand geäußert hat. Bisher reden alle nur von den Boni, aber nicht von der Weiterverkaufsklausel. Mhm. Und die ist für mich mitentscheidend. Gehen wir mal davon aus, dass der FC wirklich zwischen 7 und 8 jetzt kriegt und dann nochmal vielleicht 2 bis 3 Millionen an möglichen Boni, inklusive dass er Nationaltorhüter wird. Aber was ist, wenn der FC Bayern ihn für 50 Millionen verkauft? Das ist für mich die entscheidende Frage.
Ja.
Wenn der in 6 Jahren, 7 Jahren als Nummer 1 plötzlich zu Man City geht. Mhm. So, denn dann gibt es dieses Gap von 10 Millionen an den FC, 50 Millionen zu City, diese 40 Millionen. Wenn der FC gut verhandelt hat, dann kriegt er die Weiterverkaufsklausel. Und die liegt in der Regel zwischen 8% und 15%. Sagen wir mal, die liegt bei 10, dann sind es nochmal 4 Millionen extra.
Ja, ja.
Und dann hast du einen Mega-Deal.
Also dann wäre ich auch sofort bereit, genau, auch Christian Keller, der bei mir manchmal ein bisschen kritisiert wird.
Bei mir auch, definitiv.
Da auch ein Lob loszuwerden. Ich sag mal so, er war jetzt in einer sehr leichteren Position. Also nicht wie sonst, wo er dann gerade jetzt, wenn er auf Suche nach Stürmern geht, also in einer etwas schwereren Position. Die Bayern wollten den haben, Punkt.
Ja. Und die Ende Bayern haben Torwartprobleme auf der 2 gehabt, also wusste der FC auch, der FC Bayern wird bereit sein, vielleicht auch nochmal 1 Million mehr hinzulegen.
Ja. Und wenn man dann kreative Modelle findet, ist das ja auch völlig okay, aber ich bin absolut bei dir, da sollte schon auch ein Wiederverkaufswert noch erzielt werden. Ich meine, wir brauchen das nicht mit Wirtz zu vergleichen. Das ist auf jeden Fall jetzt deutlich besser, nicht eigentlich optimal gelaufen. Optimal wäre es aber dann, wenn es dann auch einen Wiederverkaufswert gäbe. Aber
da würde ich sogar eine Wette eingehen. Also mit Sicherheit gut, müsste man dann gut verhandeln etc. Ich glaube nur, wenn du diesen Wiederverkaufswert hast, der wird niemals die Summe überschreiten, die der FC jetzt bezahlt hat.
Mhm.
Weil wenn er sich durchsetzt, würde es mich sehr wundern, wenn ein Torwart den FC Bayern verlässt und gleichzeitig Nationaltorwart ist. Also kann natürlich sein, aber
ja, klar.
Ich glaube, das ist bei so einem Offensivspieler oder so wichtiger als jetzt beim Torwart, ist meine Meinung.
Ja.
Weil sonst scheitert er bei den Bayern und dann wird er nirgendwo mehr für 10 Millionen weg verkauft.
Also die Bayern haben nach Oliver Kahn den neuen Oliver Kahn gesucht,
ja,
und jetzt suchen sie nach Manuel Neuer den neuen Manuel
Eben.
Neuer.
Und das ist ein bisschen
Lotterie. Wenn sie gefunden haben und also Obig sagt, ich fühle mich wohl in München, dann bleibt er vielleicht
eher,
die nächsten 15 Jahre in München. Aber das,
also aber ist natürlich Spekulation.
Totale Spekulation.
Absolut. Also wir müssen es halt so nehmen, wie es kommt, und es hätte natürlich schlechter laufen können. Das haben wir ja schon erlebt. Der Name fiel ja eben schon, den ich ansonsten gar nicht mehr hier erwähnen will. Ihr wisst, dass ich Florian Wirtz meine, gut, dass ich nicht gesagt habe. Aber nein, das lief schon besser. Ne? Und von daher ist es erstmal okay, wo hätte sie ihn eh nicht halten können. Ich bin da bei dir, aufgrund auch dieser Fehler, muss ich auch sagen. Es wäre vielleicht, ich habe ja auch in deren Reaktionen so ein bisschen Wehmut, hat man schon bei Obig rausgehört. Ich meine, der hat nie woanders gespielt, bis er verliehen wurde. War aber immer mit der Präferenz sozusagen, der erste FC Köln, da will ich mich auf Dauer durchsetzen. Und das hast du schon ein bisschen gespürt. So ganz einfach wird das für den jetzt natürlich auch nicht. Aber er ist ja schon gewohnt, woanders zu spielen. Nur natürlich jetzt auf einem Niveau. Viel höher geht es ja kaum noch.
Aber es wäre eine Mega-Chance. Also,
ja,
also für den Jungen muss man sich freuen, ob der jetzt 100% glücklich ist mit der Entscheidung. ich traue ihm tatsächlich auch zu, dass er wirklich am allerliebsten beim FC in der Bundesliga gespielt hätte. Und dann ist die Frage, ob du das dann auch zum Ausdruck bringst durch eine langfristige Vertragsverlängerung. Und das wäre ja dann der Haken gewesen, ob du die dann hinkriegst. Aber für den Jungen an sich ist mit Sicherheit eine sportlich riesige Chance jetzt in Erfüllung gegangen. Und dann muss man gucken, ob er sie dann auch nutzen kann.
Entschuldigung, die Daumen, grundsätzlich würde ich es ihm gönnen. Ich habe eben nicht umsonst gesagt, dass er aus Euskirchen kommt, weil heute ist ja der 28. Januar. Und die Leute, die sich mit dem FC ein bisschen auskennen, wissen, heute hat Heinz Flohr Geburtstag. Er wäre heute 77 Jahre alt geworden. Das ist auch der Grund, warum das für die Leute, die jetzt YouTube schauen, nicht für die Leute, die den Podcast hören, warum wir ja auch ein bisschen ausgestellt haben. Also er wäre ja heute 77 geworden, auch aus Euskirchen. Ja, und dann schließt sich so ein bisschen der Kreis und er könnte eventuell eine Weltkarriere machen, in dem Fall Obig, so ähnlich wie Flo, der das damals beim 1. FC Köln gemacht hat. Damals war das ja noch möglich. Und das ist das, was mich so persönlich natürlich jetzt auch ein bisschen, neben allem, dass ich zufrieden bin, dass gutes Geld dabei verdient wurde, ein bisschen stört. Du hattest Toni Schumacher, der hier eine Weltkarriere begonnen hat. Du hattest Bodo Ilgner, der hier eine Weltkarriere begonnen hat und auch durchgeführt hat, bis er dann nach Madrid in einem deutlich späteren Zeitpunkt wechselte. So, und ja, leider geht das halt mit Obig nicht. Er hat 11 Spiele für den FC gemacht, wenn ich jetzt richtig nachgezählt habe und gelesen habe. Leider 20 Tore dabei kassiert. Es wird nicht so viel Erinnerung und sportlich bleiben. Das ist schade, ne?
Irgendwie. Ja, also zumindest aber trotzdem die Erinnerung, dass ich auch sagen würde, dass du schon gesehen hast, dass er von den Anlagen her ein besserer Töter jetzt ist, als es Marvin Schwäbe eigentlich ist. Finde ich schon. Also er bringt super viel
mit.
Von den Anlagen her, er bringt super viel mit. Ich war schon ein bisschen beeindruckt, was so seine Strafraumpräsenz, Beherrschung angeht. Das hast du selbst, finde ich, in den Spielen gemerkt, wo es eigentlich beim FC defensiv drunter und drüber ging. Und natürlich, klar, dieser ganz bittere Einstart gegen Hamburg, der bleibt schon irgendwo im Gedächtnis.
Ja, das ist sagen, komisch, ne? Also was von Sport geschenkt.
Ja, also ist traurig, ist halt ist leider so. So. Ja. Also das war halt der bitterste Saisoneinstand, den man sich vorstellen kann, ne?
Ja, ist so. Ich denke, wir machen einen Haken dran und gehen jetzt rüber zum nächsten Diskussionspunkt. Jetzt ist Geld im Haus.
Jetzt ist Geld im Haus.
Ja, ja, du hast dich auch schon geäußert dazu. Du sagst, der FC muss jetzt.
Ja, muss. Sollte. In meinen Augen, auf jeden Fall. Also wir alle wissen, dass der Stürmer noch geholt werden muss. Der Markt ist...
Der Stürmer, ganz kurz zurückstellen, brauchen wir eine neue Nummer 2, weil wir gerade beim Torwart sind.
So kurzfristig jetzt noch eine Nummer 2 zu holen, die auch dann vielleicht längerfristig passt, finde ich, man kann es versuchen, aber ich weiß jetzt nicht, wer bereit ist, mal eben einen Torhüter für ein halbes Jahr auszuleihen oder gar irgendwie komplett abzugeben. Ich finde, die Torwartfrage ist eine ganz knifflige mit Blick auf den Sommer, weil vorausgesetzt, der FC steigt nicht auf, steht der FC komplett ohne jegliche Torhüter da. Insofern, das ist so. Ich glaube, über die Torhüterfrage kannst du nochmal mach da mal ganz in Ruhe eine komplett neue Folge drüber. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ist nicht zwingend nötig, vorausgesetzt Schwäbe bleibt natürlich fit. Ne? Also klar, das ist immer die Prämisse. Dahinter wird es dann zugegebenermaßen echt dünn.
Also dann wäre mir jetzt meine Frage, ja. Wen würdest du am liebsten auf der Bank sehen? Also den jungen Blasic oder schon Pentke?
Da würde ich tatsächlich erstmal noch Philipp Pentke sehen, weil Blasic, glaube ich, ein richtig guter ist. Ich habe das Gefühl, dass er noch vielleicht 2-3 Zentimeter wachsen müsste.
Das habe ich ihm auch gesagt. Also ja. ich habe auch
in der Breite wachsen. Also er ist noch sehr
sieht
schmal.
Sieht sehr jugendlich einfach noch
genau,
aus.
Genau, deswegen ja. Wäre mir tatsächlich da wohler, wenn Pentke auf der Bank sitzen würde.
Okay, ja. Dann ich wäre auch Blasic Pentke und dann muss die Leistung entscheiden. Ne? In dem Fall wahrscheinlich auch das Erfahrungspaket würde ich dann Pentke nehmen, aber wo richtig ruhig schlafen könnte ich nicht damit.
Ne? Ich auch nicht.
Also, ja, sind uns ja alle drei einig.
Penne ist ein lieber Kerl, aber...
Also der Gedanke muss nicht sein. Stürmer, jetzt darfst du. Jetzt lasse ich dich von alleine.
Ja, also ich habe das auch geschrieben, dass dieses Geld von Urbik ist ein Geld, das der FC nicht einplanen konnte. Und ich finde, dass dieses Geld auf jeden Fall fast vollständig in die Mannschaft zurückfließen muss. Jetzt muss man nicht irgendwie plötzlich einen 8-Millionen-Stürmer verpflichten, das meine ich damit nicht. Mhm. Aber das Geld muss in die Mannschaft zurückfließen, jetzt im Winter schon, indem man zeigt, man holt einen Stürmer, von dem man auch überzeugt ist und nicht irgendwie eine Notlösung aus keine Ahnung wo, sondern wirklich einen Stürmer, mit dem man sich länger befasst hat, bei dem es vielleicht noch an den finanziellen Rahmenbedingungen gescheitert ist, dass man jetzt sagt, man ist bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, um ihn auch zu bekommen und dann im Sommer dieses Geld nutzen, um wirklich in den Kader zu investieren. Denn egal, ob der FC in der zweiten Liga bleibt oder in die Bundesliga aufsteigt, es muss in den Kader investiert werden und dann hast du jetzt diese Möglichkeit. Und dann finde ich, saniert wurde genug jetzt und es wurde umgebaut genug am Geisbockheim. Jetzt muss in die sportliche Wettbewerbsfähigkeit investiert werden, jetzt im Winter mit einem Stürmer und dann im Sommer auf diversen Positionen.
Also jetzt Beine statt Steine.
Beine statt Steine, also mit dem Geld auf jeden Fall.
Ich weiß jetzt nicht, wohin sonst? Ich weiß jetzt nicht, ob das bewusst von dir gemacht war, weil du ja gesagt hast, jetzt muss auch in einen investiert werden, mit dem man sich lange beschäftigt hat. Die Frage ist, glaubst du daran? Das sind das ja jetzt so meine, also weil ich weiß es jetzt.
Also ich habe das Gefühl, man hat Parteien genommen und dann...
Also von diesem Jungen, vielleicht sprichst du ja mit ein bisschen Geld in die Hand nehmen, von den jungen Dänen, der soll ja sehr teuer sein. Das wäre jetzt so der Einzige, wo ich gedacht habe, das ist so ein bisschen der kreative Ansatz, weil sonst war es so ein bisschen wie bei Fußballmanager, man guckt so, wer in der Bundesliga noch auf der Bank sitzt. Also mich wundert es, dass der Name Kevin Behrens zum Beispiel noch nicht fiel.
Ja. Der war Thema, hat sich dann aber selbst rausgenommen.
Der ist nicht
aus Gründen. Nee. Ja, okay. Aber das genau so.
Kannst den Köln nicht bringen.
Und nee, so ist anderswo nicht. Ist ja auch zu Recht so, aber so ein bisschen ist ja Pretalien auch Bundesliga-Stürmer, sitzt auf der Bank, okay, dann versuchen wir es mit dem.
Aber also es gibt ja, glaube ich, bei dieser Stürmersuche diese zwei Bereiche. Der eine ist, du willst wirklich jetzt ein halbes Jahr jemanden holen, der dir kurzfristig weiterhilft. Ich finde es da total legitim und fast schon notwendig, dass du dich nach Spielern umguckst, die entweder schon in der zweiten Liga gespielt haben oder in der Bundesliga gespielt haben und auf der Bank sitzen. Denn dann hast du zumindest diese Erfahrung, innerhalb Deutschlands gespielt zu haben, mit gewissen Grundthemen im deutschen Fußball dich schon mal auseinandergesetzt. Und wenn du dann nachgewiesen hast, bei einem anderen Club vielleicht, dass du schon mal Tore geschossen hast, finde ich das total legitim.
Deswegen.
Aber das reduziert natürlich relativ schnell den Bereich. Und dann gibt es dieses große schwarze Loch der Spieler, bei dem du sagst, wo kommen die her? Also ob das jetzt der Rondic aus Polen ist, ob das der Kierumgaard aus Odense ist. Ich finde den Kierumgaard spannend, aber offensichtlich sind die Ablöseforderungen absurd. Und bei dem könnte ich mir vorstellen, dass der FC sich sehr frühzeitig mit dem beschäftigt hat und schon vor langer Zeit sagen musste, okay, der wird's halt nicht. Und jetzt muss man halt gucken, was auf der Resterampe übrig ist. Und am Ende ist es wirklich eine Resterampe.
Ja.
Sieht man ja jetzt mit dem Transfergerücht aus von dem Augsburger, den wir bei euch beispielsweise auf unserer eigenen Liste halt auch schon mal länger drauf hatten. Und immer nur klarer, und das meint Keller dann halt auch häufig, solche Spieler werden vielleicht auch erst frei. So, und jetzt mit Berisha wird dieser Spieler vielleicht auch erst verfügbar.
Ja.
Und dann ist es halt eine sehr kurzfristige Geschichte.
Ja, aber dann kommt wieder die alte Frage, warum lieber Herr Keller, wenn man noch so viel Zeit hat. Ne? Aber ich weiß, der Wintermarkt ist einfach zu schwer.
Aber Ralf, das fühle ich total. Ja. Ich fühle diesen Frust sehr, und ich habe das ja vorhin auch schon gesagt. Wenn er schon da gewesen wäre, hätte sich Lemperle jetzt nicht nochmal verletzt. Also es ist einfach, das ist wirklicher Frust, weil man es ja nur von außen betrachten kann, aber mit so viel Vorlaufzeit, mit so viel Möglichkeiten, das Gespräch zu führen und dann auch noch mit dem Geschenk, dass du als Tabellenführer in die Winterpause gehst und allen sagst, guck mal, wir spielen wirklich um den Aufstieg und nicht irgendwie Ende September sagen, oh, wir sind übrigens 12. Dann tat weh.
Ja,
ich kann. Ich hatte mich auf das Trainingslager sehr gefreut, um diesen neuen Stürmer zu sehen. Kann ich dir sagen.
Ja, aber dann ist für Steffen Baumgart neuer Trainer bei Union Berlin und die ganze Gemengelage verändert.
Ja, die Geschichte kannst du ja auch nicht schreiben. Ne? Also erst mit Horst Held Manager, dann entlässt er Bo Svensson und wen holt er? Baumi. Und der sagt dann, und den Proteinen fand ich schon immer interessant. Alter, man seid ja alle bescheuert.
Ja, irgendwo ist das Punkt bekloppt, aber na gut. Ja, was soll ich sagen? Aber es gibt natürlich noch eine andere Diskussion, die wir zwei auch schon in letzter Zeit geführt haben, ein paar Mal. also so wichtig ein Stürmer ist, wir fänden eigentlich auch einen Mittelfeldspieler ganz charmant. Ne? Also, ich meine, wenn wir schon so ein bisschen Wünsche äußern dürfen hier, ne? Also würdest du auch jetzt lieber einen Zehner oder lieber einen Stürmer haben oder am besten beides?
Ich hatte ja eingangs gesagt, ich wollte am liebsten, vor ein paar Wochen hatte ich gesagt, ich wollte ja am liebsten einen Sechser haben, weil ich Makler am liebsten hinten in der Kette sehe.
Ja.
Aber das ist wieder was ganz anderes. Aber das zeigt ja auch, warum Emin Kujovic jetzt auf der Bank sitzt. Da klemmt es nämlich eigentlich auch. Also es sind, wenn man es so sieht, würde ich sagen, ich würde weiterhin absolut den Stürmer präferieren und finde diese Meiner-Lösung aus der Hinrunde, fände ich für die zweite Liga immer noch sehr charmant. Dass das unser Zehner ist. Also ehrlich.
Total.
Okay. Du hängst dich dran, ja?
Also am Ende, ich glaube, wir wissen, dass maximal noch ein Spieler kommt.
Ja.
Und wenn wir auf dieser Basis die Annahme treffen, dann sage ich ganz klar, wir brauchen einen Stürmer. Und ich bin aber ganz bei dir. Ich hätte mir auch lieber diesen flexiblen Sechser-Vierer gewünscht.
Ja.
Und deswegen hatten wir uns auch mal bei Grilic umgehört, ob da gegebenenfalls da was dran sein könnte. Und angeblich hat sich der FC zumindest auch mal mit dieser Frage befasst. Denn das wäre genauso ein Kandidat gewesen, zwischen 4 und 6 pendeln. Der kann beides spielen, Martel kann beides spielen. Und dann muss Struber entscheiden, wer wo besser aufgehoben ist. Schmid ist ein ganz klarer Vierer. Deswegen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der Martel, der ist lieber Sechser.
Aber ich glaube, er kann besser.
Vielleicht andere. Ist er der bessere Vierer.
Also gerade auch perspektivisch gesehen, glaube ich. Weil das ist einfach eine super spannende Position, auch für ihn, also karrieretechnisch. Also ich meine, so ist Kevin Vogt zu, glaube ich, 350 Bundesligaspielen jetzt gekommen mittlerweile, muss man mal einfach mal sagen.
Spannenderweise, ne? Beim FC wollte er diese Rolle nie spielen.
Ja, und dann ging er nach Hoffenheim. Ja, siehst
genau.
Du mal.
Und dann ist er nach Hoffenheim und hat genau die Rolle gespielt.
Tja, so kommt es manchmal. Aber beim FC läuft, glaube ich,
immer. Also wir wissen, was kommt. Anders. Wir wissen, was noch kommt, ein zweiter Torhüter.
Stimmt, genau.
Also ich meine, es ist, da sind wir ja natürlich wieder, ich komme immer wieder drauf, Leute, tut mir leid, bei Christian Keller. Er hat halt seine eigene Vorstellung. Ne? Also er macht es wirklich immer anders, als wie es viele andere tun würden. Ne? Also du hast ihn ja auch schon persönlich kennengelernt, das ist halt einfach wirklich sein Ansatz. Ne? Da können wir so einen Kopf stellen, er macht das eben so, wie er denkt. Ne?
Also ich habe bei Christian Keller wirklich das Gefühl, er ist vielleicht einer der intelligentesten Sportgeschäftsführer, die so in der Bundesliga, zweiten Bundesliga jemals rumgelaufen sind. Ein Kollege von mir hat mal so schön gesagt, im Vergleich zu anderen Sportchefs, die vielleicht 3 Ideen haben, hat er 20, aber er weiß nicht, was die richtige Lösung ist. Aber der hat wirklich, also ich glaube, der denkt unglaublich viel durch und dann muss er die richtigen Entscheidungen treffen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass er zu sehr an seinen alten Ideen noch festhält, anstatt einzugestehen, das war falsch, wir müssen uns verändern.
Das ist wie der Stürmer, ne? Der vom Tor steht und erstmal an anderen nachdenkt. Schießt ihn links rein, rechts rein.
Ne? Also es ist nicht zu erklären, dass im Sommer 2023 kein Stürmer geholt wurde. Es ist nicht zu erklären. Der Glaube an Adamian und an Tigges und an Dietz war unverbrüchlich. Und das kannst du niemandem erklären heute. Und das konntest du auch damals schon nicht.
Nee, das war damals, aber gut.
Und das ist so ein Beispiel für mich. Keller hält in meinen Augen zu häufig an gewissen Ideen fest, anstatt sich einzugestehen, okay, wir müssen einfach wirklich was ändern. Und auf der anderen Seite ist er bei anderen Dingen sehr gerne bereit, auch sehr konsequent Dinge zu verändern. Und vielleicht muss einfach der Punkt kommen, an dem man dann diese Entscheidung wirklich dann für sich trifft. Aber ich stehe da tatsächlich auch so da, wie du sagst, Keller ist, glaube ich, tatsächlich jemand, der macht es nochmal einen Ticken anders, als fast alle sich vorstellen würden.
Ja, das haben uns eigentlich.
Insofern bitte nicht den zweiten Torhüter.
Ja, wir reden ja immer einen Tipp ab, ne? Also für das nächste Spiel. Wir können ja auch dann wieder tippen, von wegen, was wir jetzt verpflichtet. Aber nee, das machen wir natürlich nicht. Aber es ist halt, wir warten noch, wir sind gespannt, wir schauen, was da noch kommt. Und es sind ja noch ein paar Tage, sind es überhaupt noch, Ende Februar.
Bis Montag, also Montag einschließlich 18.
Ist ja mehr lang, ne? Also da
muss ja was passieren.
Wir werden hoffentlich noch ein paar Überstunden am Geisbockheim gemacht. Ne? Also, weil ein bisschen was sollte schon noch passieren, da bin ich absolut bei euch. Ja, aber vielleicht eine Frage noch. Die Spieler werden jetzt teurer. Ne? Die Bayern haben ja Füllhorn über uns ausgeschüttet und das haben durchaus ein paar Vereine mitbekommen, vermute ich. Ne? Also befürchtet ihr das, dass es jetzt auch nochmal eine ganze Ecke teurer wird? Egal, wen wir holen?
Glaube ich jetzt in der letzten Woche der Transferphase nicht. Da haben alle Vereine dasselbe Problem. Ja. Ob's dann, also
so kann, wenig Geld, ja.
Kann ich mir nicht vor, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das dann klar, vielleicht den einen oder anderen Euro mehr, aber jetzt nicht so in dieser. Also sonst haben die alle Vereine, mit denen man ja verhandelt, die haben ja auch, wollen ja auch diesen Spielern in Zweifel abgeben, ne? Also, oder haben schon mal die Grundbereitschaft, das ist jetzt schon ein bisschen was anderes, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, dass die Situation jetzt, also wenn der FC den Obig Weihnachten verkauft hätte, dann glaube ich, hätte der FC dieses Problem gehabt. Dann wäre
mit dem Vorlauf
Gazibegovic jetzt, warum, ja. Aber Schmied wäre deutlich teurer geworden.
Ja.
Oder sie hätten ihn einfach nicht bekommen, weil Keller nicht bereit gewesen wäre, das Geld zu zahlen. Aber jetzt bist du ja an dem Punkt, an dem es fast ausschließlich noch auf diesen Leihstürmer ausläuft. Und da musst du vielleicht einen Ticken mehr Gehalt zahlen und vielleicht noch, weiß nicht, eine Leihgebühr, die ein bisschen höher ist. Aber die bewegt sich ja in der Regel im sechsstelligen Bereich. Okay. Und ich glaube, das hält sich dann noch in Grenzen, weil es einfach so spät im Zeitpunkt jetzt ist.
Das beruhigt mich ein bisschen. Wir werden dann sehen, wie es sich dann anschließend auswirken wird. Ja, das nächste Spiel steht vor der Tür. Braunschweig, ne? Das wird interessant. Was erwartest du für ein Spiel?
Kein gutes, wenn man die letzten zwei sieht. Das
wird ein Traumspiel, ne? Also es wird ein Hin und Her. Und
nein, wieder ein schöner Krampf und wieder ein 1-0, also wie immer.
Würdest du aber auch jetzt unterschreiben, ja?
Ja, klar. Ne? Also ja, was soll ich machen? Ich glaube, also eine Neuaufstehung der Mannschaft wirst du jetzt, glaube ich, erstmal nicht sehen, von jetzt auf gleich.
Ja, ich meine, es ist ja schon witzig, wir diskutieren und nur schmutzige Siege und sonst was. Ne? Ich meine, kann man froh sein, dass wir sie haben. Denk mal, wie die Saison angefangen hat. Es gäbe ja auch nochmal die Option, jetzt vielleicht wieder umzustellen, wo man mit Gazibegovic einen astreinen Rechtsverteidiger hat. Nee, schon festgestellt haben, auch seine Anpassungsprobleme hat.
Das wäre so ein bisschen meine 10er-Idee mit meiner, aber dafür bräuchten wir erstmal noch einen zweiten Stürmer, wenn Lemperl jetzt am Wochenende eh nicht spielen kann. Also, oder vielleicht nicht spielen kann. Aber das wäre, klar, das wäre auf jeden Fall eine Idee, um nochmal mehr offensive Wucht zu entfachen. Ich würde damit aber in Braunschweig jetzt trotzdem nicht anfangen. Okay. Also bleibe ich lieber beim 1-0.
Ach, du tippst schon.
Ja, habe ich. Ja.
Aufschreiben. 1-0. Also für den FC, ja?
Ja.
Naja, weiß ich nicht. 1-0.
Schwäbel kassiert kein Tor.
Okay. Das ging aber schnell. Wer schießt Tor? Das ist außer der Wertung. Tickes?
Boah, nein, auf keinen Fall. Also Marco, den Glauben, den Markus Höhner ihn hat, keine Ahnung, wo er den her hat, aber glaube ich weiterhin nicht dran. Wird auch relativ früh fallen diesmal. Ecke und Hübers trifft nochmal.
Oh, ja, nehmen.
Exotisch, ja.
Ja, was erwartest du für ein Spiel? Du darfst auch gleich tippen.
Also, wir haben gestern bei uns im Podcast schon getippt. Ich habe 1-1 getippt, da kann ich ja jetzt nicht von abrücken. Ja. Also, den muss ich ja wiederholen. Ich habe auch dazu gesagt, ich habe das Gefühl, dass das wird mit diesem 5-0 im Hinterkopf aus dem Hinspiel, wird das eine richtig dreckige Geschichte. Ja. Und diesmal glaube ich tatsächlich, dass es nicht gut geht.
Mach uns Mut, danke.
Ja, dafür gewinnen sie dann gegen Schalke zu Hause, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Braunschweig.
Das riecht schon so ein bisschen nach Schmutz und Dreck. Und also nichts gegen Braunschweig, Gottes Willen, da ging es nicht drum.
Man muss sagen, also, der FC hat diese ganzen Spiele bisher gewonnen. Ne? Also ja. In Münster, in Regensburg, die ziehst du dann durch.
Wichtig.
Ne? Total wichtig. Du gibst gegen die unteren Mannschaften praktisch keine Punkte ab. Deswegen steht der FC überhaupt da oben. Ja. Aber trotzdem irgendwie Braunschweig, keine Ahnung. Ich habe diesmal kein gutes Gefühl. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
1-1 hast du ja schon.
Nichts lieber, als dass ich mit so einem Thementipp zugunsten des FC daneben liege.
Übrigens kannst du ja hier auch ein Fässchen Kölsch gewinnen.
Das ach, ist guck
ein Flitterfässchen, wenn du das schaffst. Ne? Also die Gäste dürfen dann ein Flitterfässchen abräumen. Wir haben eine extra Wertung, weil wir ja jede Woche hier sind. Und, aber da musst du allerdings nochmal wiederkommen.
Ja, also ich komme sehr gerne wieder, aber da sage ich wirklich gerne, das darf Julian den Tipp gewinnen. Ich fühle mich da nie wohl, wenn ich so einen Tipp abgebe.
Ja, ich hab letzte Woche auch unentschieden getippt. Das erste Mal. Ich tippe sonst immer Sieg, ne, und ich habe mich richtig schmutzig gefühlt.
Und jetzt, was tippst du?
Ja, was tippe ich denn? Ja. Nee, ich werde heute mal wieder auf Sieg tippen. Aber es wird so, also das klingt immer so fies, ne, Hausraum-Tipp, aber in Anführungszeichen.
2-1 also?
Ja, genau.
Ja, gut.
1-2. Und es wird ein Doppelpack werden. Überlegt mal, welcher Spieler es ist.
Ach so, okay. Das war natürlich eben mein Problem, auch als du mich gefragt hast, wer soll ihn treffen, da habe ich jetzt erstmal gar keine Gedanken drüber gemacht.
Ich nehme mal Hübers. Der irgendwie so Innenverteidiger haben ja manchmal so Tage, ne, wo das dann auf einmal läuft. Ne, so erinnert euch an Pokal, müssen wir ja irgendwann auch noch tippen. Ne,
also ja, ich meine, er fing ja auch sehr torgefährlich an, die Saison, muss man sagen. Ne?
Maroni 2 Tore gemacht hat.
Absolut. Ja, ne? Naja, okay. Schauen wir mal.
Gut, wir werden sehen. Also ich tippe 2-1 für den FC. Aber bevor wir jetzt zum Schluss kommen, möchte ich mit Marc noch mal ein paar, ich sag mal, Geistblock-interne Sachen besprechen. Mir ist nämlich aufgefallen, ich denke, Mensch, macht der Marc das schon? Da habe ich geguckt, ne? Mensch, die haben ja dieses Jahr 10-Jähriges. Ne? Also ja. Es ist tatsächlich wahr, im Sommer wird es jetzt 10 Jahre alt.
Richtig? Ja, 24. Juni 2015 sind wir online gegangen, am Trainingsauftakt damals. Ja. Und also nach Adam Riese, im ja. Juni wird es 10 Jahre sein.
Damals mit meinem alten Freund Markus Clausen zusammen. Ja. Beide, der war ja mein Regisseur sozusagen bei Center TV. Mhm. Ich hatte ihn immer einen Knopf im Ohr. Das war der, der immer verzweifelt gerufen hat. Ralf, wir müssen auch mal über Leverkusen reden. Wir müssen seit 45 Minuten nur über den FC dran. Ne?
So, und, ja. Kann man ja verstehen.
Dann hast du den Knopf aus dem Ohr genommen.
Dann habe ich den, ich habe den einfach ignoriert.
Ach so, okay.
Nein, aber Top-Typ. Ihr beide habt das zusammen angefangen. Ich habe auch gehört, ein bisschen ist er immer noch so im Hintergrund so mit Tipps dabei. Ne? Also,
ja, also Markus und ich sind eng befreundet. Das ist ein wirklich ein super Kerl, ja. Der beim Geistblock am Anfang eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, bis er dann zur DFL gegangen ist. Mhm. Da ist er ja bis heute noch. Wir stehen einfach im engen Austausch und ich verlasse mich immer auf die Gespräche mit ihm, weil ich weiß, dass ich bei ihm immer einen super inhaltlichen Rat bekomme. Insofern weiß er auch.
Dann ging die lange Reise weiter und du hast, ich meine, 10 Jahre, das ist ja schon einiges. Vor allen Dingen, du kommst da, muss man ja sagen, du bist ja quasi alleine erstmal mit Markus halt dann zusammen. Aber die Idee grundsätzlich alleine, ich will in Köln sowas aufbauen. Und heute, man kann vieles kritisieren, aber im Großen und Ganzen, das ist ja nicht mehr wegzudenken. Ne? Also der Geistblock ist in der Landschaft definitiv drin. Das habt ihr geschafft, finde ich schon.
Also, ja, also da den Anspruch hatten wir und da sage ich jetzt auch, da halte ich mich gar nicht zurück. Also wir sind ein fester Teil der FC-Berichterstattung, der Medienlandschaft.
Und nicht nur die Profis, sondern alles andere ja noch, das kommt ja noch dazu.
Ne? Ja, also es war immer unser Anspruch, dann auch alles mitzunehmen, also alles, was rund um den FC passiert, ob Nachwuchs, die Bundesliga-Frauen. Da habe ich immer nur dem FC gesagt, wir nehmen die Bundesliga-Frauen ernst, wenn ihr sie ernst nehmt. Mhm. Das war beim FC auch durchaus schwankend. Insofern klar, alles, was rund um den FC passiert, ob vereinspolitisch, wirtschaftlich, Fanthemen, klar. Also, und natürlich ecken wir manchmal mit Themen, mit Meinungen an. Ich sage auch immer, wenn ich einen Kommentar schreibe, es geht mir nicht darum, dass ich andere Menschen mit meiner Meinung überzeuge. Es geht mir darum, dass man eine Diskussion anstößt. Und dann darf man auch sehr gerne sich eine eigene Meinung bilden, die ganz anders ist als die meine, solange man sich mit den Themen auseinandersetzt. Ja. Und ich finde, das ist uns gelungen. Und ich muss auch um Gottes Willen nicht jeden haben, der uns auf die Schulter klopft und sagt, hab da wieder genau richtig kommentiert. Ich finde auch jedes Gespräch spannend, in dem es natürlich aber komplett anders.
Ja.
Das finde ich super.
Und wir haben es ja auch manchmal zu hören, die Kritik.
Ja, ist auch total da. Okay. Genau. Das muss man auch aushalten.
Lob, man kann beides aushalten, ja. Ne? Wenn das so noch ein bisschen austariert. Ne? Also es ist eine schöne Sache, dass es jetzt schon bald 10 Jahre sind und es ist eigentlich unfassbar, dass du heute das erste Mal in einem meiner Formate bist. Ne? Aber dafür gab es ja Gründe, müssen wir jetzt nicht drüber reden.
Aber jetzt wird es spannend und dann wieder auch.
Ja. Nö, kann man ruhig offen sagen. Ich habe ja lange Zeit für den Dumont gearbeitet, da war das am Anfang mit Konkurrenz nicht so gern gesehen. Ich bin ja frei, ich kann ja hier sagen, was ich will. Ne? Also von daher kann man das auch ruhig offen mal sagen, aber war nie böse gemeint, da kam nie ein blöder Spruch. Ich glaube, unterhalb der Kollegen war das ja sowieso eine ganz andere Geschichte. Ne?
Ja,
also das ist sowieso, ich habe da so das Gefühl, das kriege ich ja immer wieder mit, wenn die anderen Kollegen ja auch alle hier sind, dass das so schon irgendwo, man macht zusammen Fahrgemeinschaften und sonst was. Ne? Also es gibt viele Dinge, die man da auch gemeinsam macht und das finde ich eigentlich auch ganz gut so.
Ich muss wirklich sagen, also ich war ja mal zwischenzeitlich, das wissen einige ja auch, dass ich in München mal war als Reporter bei der Abendzeitung, wo wirklich Krieg geherrscht hat zwischen den einzelnen Medien und den einzelnen Medienvertretern. Also gut, jetzt muss man mit dem Begriff Krieg aktuell vorsichtig sein, aber wirklich eine derart toxische Konkurrenzsituation, das fand ich super ätzend. Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, in Köln, das ist großartig. Also jetzt nehmen wir wieder das Trainingslager. Der Geistblock war mit dem Kicker und mit dem Express in einer eigenen Wohnung und haben da eine Woche ernsthaft jeder seinen Job gemacht, aber dann genauso freundschaftlich dann auch die private Zeit verbracht. Und ich finde, das ist davon lebt auch Journalismus, dass man sich untereinander trotzdem auch gut versteht.
Ja.
Was nicht bedeutet, dass jeder seine eigenen Geschichten natürlich nachgeht. Ne? Aber dass man sich gut versteht, respektiert. Und insofern, das finde ich super in Köln, wie da das Verhältnis untereinander ist. Da bin ich super happy, dass auch der Geißblock da in diese Position gekommen ist, dass sei es Sonja, sei es Martin Zenge, der vom Express gekommen ist zu uns, oder ich selbst, dass wir da komplett ein Teil dieser Gemeinschaft sind, finde ich großartig.
Okay. Ja, vielen Dank für diese kleinen Einblicke auch in den Geißblock. Auch schon mehrfach umgezogen jetzt. Also irgendwann hat er das in den Köln-Turm, 36. Etage.
Wir sind jetzt sehr, sehr happy da, wo wir sind.
Nein, er arbeitet aber schon mal dran, aber na gut. Ja, hast du noch eine Frage gerade, du bist ja nun mal der Sportjournalist, vielleicht auch noch mal zum Geißblock, weil das ja doch, ich sag mal, aus dem Boden gestampft wurde. Ist ja halt auch eine interessante Sache, wenn jetzt eben nicht so ein großes Haus wie Dumont, die es schon seit der Steinzeit gibt. Also
nee, also ich kann mich deinen Worten nur anschließen. Ich finde es klasse, dass du auch vor allen Dingen den Mut hattest, gerade in diese Lücke zu stoßen und das hier anzugehen, weil das ist einfach was, finde ich, auch gefehlt hat und jetzt aber, wie gesagt, auch unersetzlich ist.
Ja.
Also weitermachen so.
Gerne. Gut, wunderbar. Dann nehmen wir einfach mal mit,
also genau an dieser Stelle. Wir supporten euch auf jeden Fall weiterhin, das wollte ich auch damit sagen.
Ja, sowieso. Ich habe auch oft genug dann, ich bin jetzt von anderen
mal was kommentiert. Zitiert und so.
Zitate, also, das kommt ja immer vor. Wie gesagt, wir sind sowieso frei, wir können ja machen, was wir wollen. In diesem Sinne machen wir nämlich jetzt Schluss, das wollen wir jetzt machen. Verweisen auf die nächste Woche, da sind wir wieder ganz normal dienstags, ne?
Ja.
Ja, da sind wir wieder Dienstag dran. Und dann reden wir natürlich über Braunschweig und dann müssen wir natürlich dann noch auf das bevorstehende Pokalspiel gegen die Unwürdigen von der Chemiebrache reden da. Ne? Aber das machen wir nächste Woche. Bist du heute von befreit. Ja, vielen Dank euch fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Marc Kjot und tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss. Danke, Marc.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf Sendung.